Ja. Kommt da was? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich kann mich noch lauter machen.
Doch, es ist unten. Müsste an sich jetzt da sein.
Aber es leuchtet. Muss was leuchten?
Man so rumstecken. Die muss man so rumstecken. Ist es jetzt da?
Nee. Also wenn das oben dieses.
Kommst du?
Aha. Ach so, doch so rum.
So ein Strich, wenn der Strich sichtbar ist, dann ist es da.
Okay. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir waren stehen geblieben bei der Wette. Also wir hatten ja einen längeren Aufgalopp zur Wette gemacht mit diesen zwei Grundgedanken. Der eine war, dass die Vernunft über Gott nichts sagen kann, weil er eben Vernunft denkt als dasjenige, was dann in der deutschen klassischen Philosophie Verstand heißt. Also nicht das Wissen um die höchsten Prinzipien, sondern das Rechnen mit den höchsten Prinzipien, der Umgang mit den höchsten Prinzipien, das Urteilen. Während der Ort der unmittelbaren Gewissheit ist das Herz. Aber offensichtlich, er sagt zwar in einigen Fragmenten, das Herz ist sich unmittelbar der Tatsache bewusst, dass es Gott gibt, aber andererseits ist es eben diese Gewissheit verschüttet und nicht bei jedem gegeben. Und deswegen muss man jetzt schauen, wie man da vorgeht, wenn man mit der Vernunft nichts sagen kann und trotzdem vernünftig miteinander reden soll. Das war der eine Gedanke, wo wir so herausgestellt haben, dass es einerseits diese negative Funktion der Vernunft gibt, nämlich urteilen zu dürfen und zu sollen, ob hier etwas behauptet wird, was gegen die Vernunft ist. Das ist das eine, also dieser negative Charakter der Vernunft. Und das andere ist, dass positiv aus der Vernunft heraus sich nochmal ergeben kann, über die Vernunft hinauszugehen. Die Vernunft kann noch einmal urteilen, kommt an einen Punkt, an dem sie sagen muss, hier kann ich nur etwas vernehmen, hier kann ich mir nur etwas gesagt sein lassen, weil es an dieser Stelle aus der Vernunft heraus kein Weiterkommen gibt. Das war das eine der Grundgedanke, die Grenze der Vernunft, die um diese Grenze weiß und deswegen um ihre Verwiesenheit auf Offenbarung wissen kann. Und der andere Gedanke war der Gedanke dieses existenziellen Ernstes, dass der Mensch diese Frage nicht offen lassen kann, die Frage nach Gott. Weil auch sich nicht entscheiden ist eine Entscheidung. Und da setzen wir jetzt ein. Auf der Seite 225 ist das, also das Fragment 418. Wo wir die ersten drei Abschnitte schon hatten und jetzt auf der Seite 225 oben geht es dann weiter. Wo er sagt, wir erkennen, dass es ein Unendliches gibt und sein Wesen ist uns unbekannt. Also es gibt eine Das-Erkenntnis, eine Erkenntnis der Existenz des Unendlichen, aber keine Erkenntnis des Wesens. Bei Descartes heißt das, wir berühren Gott, aber begreifen ihn nicht. Also attingere und nicht komprehendere. Oder bei Anselm, der eben sagt, dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist zugleich dasjenige, das größer ist, als es gedacht werden kann. Also ich kann es nochmal andenken, aber nicht aktual in seinem Wesen erkennen. Und jetzt versucht er diesen metaphysisch-theologischen Gedanken immer wieder zu verbinden mit der Mathematik. So macht er jetzt direkt weiter. So wissen wir auch, dass es falsch ist, wenn man die Zahlen als endlich bezeichnet. Also ist es wahr, dass es bei den Zahlen ein Unendliches gibt? Wir wissen aber nicht, was es ist. Kann man ja auch schon fragen, ob das so ist, dass die Zahlen wirklich aktual unendlich sind. Man malt das dazu so in der Mathematik mit dieser umgekippten 8. Aber eine aktuale Unendlichkeit bei den Zahlen kann man eigentlich nicht denken. Man kann zwar immer weiter zählen, aber ein Unendliches bei den Zahlen gibt es nicht. Es gibt ein Prinzip der Unendlichkeit, dass es immer weitergeht. Und Aristoteles gesagt hat, die Strecke zwischen zwei Punkten ist nicht unendlich, sondern unendlich teilbar. Also, es gibt bei den Zahlen ein Unendliches. Es ist falsch, dass es eine gerade Zahl sei, und es ist falsch, dass es eine ungerade Zahl sei. Denn man fügt ihm eine bestimmte Einheit hinzu, verändert es sein Wesen nicht. Also unendlich plus 1 ist eben trotzdem unendlich. Aber eben, was ist dieses unendlich? Trotzdem ist es eine Zahl und jede Zahl ist gerade oder ungerade. Allerdings gilt das nur für jede endliche Zahl. Also kann man sehr wohl erkennen, dass es einen Gott gibt, ohne zu wissen, was er ist. Jetzt verbindet er das wieder. Er sagt, wir müssen in der Mathematik ein Unendliches denken, aber wir können es nur andenken, ohne dann konkret sein Wesen bestimmen zu können. Er macht das fest an gerade oder ungerade. Es kann weder gerade noch ungerade sein. Trotzdem muss ich es denken. Und wenn ich das in der Mathematik kann, dann kann ich das auch metaphysisch denken, dass es Gott gibt, ohne zu wissen, was er ist.
Ich finde ja schon verblüffend, dass der also nicht dorthin kommt, erstmal hier einen Unterschied zu machen zwischen endlos und unendlich. Nicht? So, ich habe immer das Gefühl, er verrennt sich da so ein bisschen. Nicht? Denn ganz wie gesagt, dass, wenn ich eine Zahl nehme, ist aber endlich. Warum sagt er dann, wir haben bei den Zahlen ein Unendliches? Nicht? Aber gut, das geht eben zu diesen Schlampereien bei der Mathematik, wie ich immer sage. Nicht? Dass die überhaupt nicht dann Punkte aneinander reihen und dann gibt es eine Linie, was ich ja auch nicht verstehe. Und so ist das also auch hier schon, meine ich, nicht richtig.
Ja.
Tatsächlich von unendlich spricht. Er versucht es halt, eben weil er da eine Analogie hat. Aber er müsste eigentlich stärker sagen, dass gerade in dem Punkt, worauf es ihm ankommt, die Analogie hier nichts taugt.
So ist es.
Denn, genau, ja, bei der Frage, das ist ja mein Problem, wir hatten das vorhin noch ein bisschen gesprochen, kann ich wirklich sagen, wie Thomas sagt, dass ich Gott nicht erkenne? Ich kann ja nicht ein unbekanntes X anbeten, bloß weil es groß ist. Ich muss ja doch irgendwie wissen, dass er anbetungswürdig ist, sonst dürfte ich es nicht tun. Und deswegen, das sieht ja auch bei Bonaventura anders aus, er sagt, nein, ich gewinne tatsächlich das Sein Gottes aus dem Blick auf sein Wesen. Thomas sagt, das geht nicht, weil wir das Wesen nicht erkennen. Aber ich finde, das ist eine merkwürdige Formulierung. Aber ich habe auch keine Antwort darauf. Da muss man halt leben, dass wir das so machen. Ich muss nur gestehen, ich verstehe es nicht.
Eben, also das, vielen Dank, der Gedanke ist für mich voller Sachen, die ich nicht verstehe. Was einerseits, glaube ich, an meinen Grenzen liegt, andererseits an Grenzen des Gedankens. Und deswegen versuche ich das erst so stark zu machen, aber es ist natürlich genau wie du sagst, dass also die Behauptung, es gäbe ein Unendliches bei den Zahlen, weiß ich einfach nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Mhm. Es gibt eben ein Prinzip der Endlosigkeit, aber ein Unendliches, das ist ja gerade der Gedanke der Endlosigkeit, dass es das Unendliche eben nicht gibt bei den Zahlen. Er will nur sagen, wir denken da sowas, müssen sowas denken, was wir andererseits eben genau nicht nochmal bestimmen können. Sagt er, wenn ich das kann und eben in der Königin der Wissenschaften, in der Mathematik kann, warum soll ich es dann in der Metaphysik nicht können? Gibt es keine wesentliche Wahrheit, wenn man so viele wahre Dinge sieht, die doch nicht die Wahrheit selbst sind? Wir erkennen also die Existenz und das Wesen des Endlichen, weil wir wie es selbst endlich sind und eine Ausdehnung haben. Also der erste Ausruf, der steht da so ein bisschen unvermittelt dazwischen. Dieser Gedanke, es gibt wahre Dinge, aber was ist mit der Wahrheit selbst? heutzutage haben wir ja schon oft die Diskussion, ob es überhaupt wahre Urteile gibt und dass man eigentlich da schon hängen bleibt, aber was mit der Wahrheit selbst? Also ich kann ein Wahres erkennen, aber nicht die Wahrheit. Trotzdem muss ich die annehmen, wenn ich überhaupt behaupten will, dass etwas wahr ist. Und wir erkennen die Existenz und das Wesen des Endlichen, also innerhalb des Wahren, uns Vorliegenden, Erkennbaren, erkennen wir, sind wir fähig zu erkennen, weil es eben uns entspricht. Das Endliche und Ausgedehnte kriegen wir in den Griff, weil wir selber endlich und ausgedehnt sind. Jetzt geht er wieder in die Mathematik bzw. Geometrie. Wir erkennen die Existenz des Unendlichen und sein Wesen ist uns unbekannt, weil es wie wir eine Ausdehnung, aber keine Grenzen wie wir hat. Also der Raum hat eine Ausdehnung, aber keine Grenzen. Also versuche ich jetzt wieder zu zeigen, wir erkennen da die Existenz, aber nicht das Wesen der Sache, dieses Unendlichen. Und jetzt bei Gott ist es nochmal schwieriger, weil der hat keine Grenzen und aber auch keine Ausdehnung. Das merke ich immer, wenn ich mit Kindern spreche, dass wir da, also nicht nur die Kinder, aber die vor allem so räumlich denken, dass die bei diesem Unendlichkeitsbegriff Gottes sich immer versuchen, das räumlich vorzustellen. Und da stecken wir irgendwie drin, weil wir wirklich nicht wissen, wie sollen wir uns ein Unendliches denken, das nicht ausgedehnt ist. Deswegen ist es schon auch für mich nochmal eine Frage, ob das so das günstigste Gottesprädikat ist. Man kann es nicht weglassen, aber man kann sich eben nicht so leicht was drunter vorstellen.
Vielleicht soll man sich ja auch nichts vorstellen. Aber das interessante Wort war für mich dieses Andenken. Wir, im Andenken kommen wir auch in eine Dimension, wir können ja Gott andenken und da kommen wir auch in diese Dimension, die eigentlich nicht denkbar, so begrifflich denkbar ist.
Ich finde ja noch,
also es ist
ja,
sprengend.
Schon mal, es springt und es, ich, hier in diesem Punkt mit der Ausdehnung hilft mir eine Überlegung von Augustinus. Der hat nämlich auch das Problem gehabt, dass er gesagt hat, ist denn von Gott mehr in einem Elefanten als in einem Spatz? Und dann hat er gesagt, nein, eigentlich nicht, weil ich die Ausdehnung Gottes so denken muss, wie die Geltung der Wahrheit. 2 mal 2 ist 4, geht in jedem Elefantenstück genauso wie im Vogel und deswegen braucht man das nicht. Das heißt, er bestreitet einfach die Räumlichkeit, die dorthin gehört. Also es gibt keinen Ort, wo 2 mal 2 nicht 4 ist. Aber ich kann nicht sagen, wenn der Ort jetzt größer ist, ist dann da die 2 mal 2 mehr 4 als sonst. Es ist immer 4. Ob nun im ganzen Elefanten, im Wurzel, wie im Schnabel, dann hat er nicht, also in den Zellen, oder eben nur im Vogel. Das ist schon merkwürdig und das wäre also eine Hilfe. Mhm. Ich glaube auch Kindern gegenüber. Also ich habe das jedenfalls immer eingesetzt. Mhm. Also so gesagt, musst du etwas anderes nehmen, weil ich das irgendwo in den, spricht jetzt in Konfessionen, ist glaube ich mal an. Hat das als Problem in einem der letzten Bücher. Das fand ich sehr hilfreich, diesen Gedanken. Mhm. Also die Ausgedehntheit hier jetzt einerseits im Raum, so wie unsere Seele ja auch überall in uns ist, allerdings nur in uns, also nicht außer uns. Und das muss man jetzt die ganzen, also merkt man den anderen Körper dann noch weg, die da in manchen esoterischen Überlegungen da sind, Astralleiber und dergleichen. Also ist die Seele überall in uns, aber im Zeh genauso wie in der Nase und da gibt es auch nicht, aber wenn ich sie dann auf uns beziehe, muss ich wieder dieses Bild von 2 mit 2 ist 4 verwenden. Und das gilt jetzt für die Allgegenwart Gottes überhaupt. Denn beim Raum kommt man tatsächlich nicht an Grenzen. Das ist ja wirklich, man denkt jeden Raum und nochmal ein Außen, nicht unweigerlich. Aber diese Überlegung mit 2 mit 2 ist 4 hilft, glaube ich. Mhm.
Durch den Glauben aber erkennen wir seine Existenz und durch die Seligkeit werden wir sein Wesen erkennen. Also das finde ich schön formuliert, also dass durch den Glauben habe ich diese Erkenntnis, dass, und das, was bei Paulus heißt, vom Glauben zum Schauen. Also dass man erstmal so ein Festhalten auch ins Dunkle hinein hat, was aber auf dem Weg ist zur Schau. Aber eben, also wie der Splett schon gesagt hat, ist es eben nicht so, dass wir hier bloß die Existenz erkennen. Denn das wäre wirklich nicht genug.
Und ich meine auch, das hatten wir aber auch schon gehabt, aber ich sollte uns vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass auch der Glaube hier natürlich etwas eng gedacht ist. Also wenn, ich mache ja den Unterschied von Jaspers her zwischen philosophischem Glauben und Offenbarungsglauben. Und den philosophischen Glauben, den schlage ich vor, zu definieren als die Gesamtauslegung von vorliegenden Fakten. Und dann komme ich eben, das erste Vatikanische Konzil hat das ja sogar zum Dogma erklärt, komme ich auch mit der natürlichen Vernunft, kann ich zu der Einsicht kommen, dass es Gott gibt, dass die Welt selber nicht Gott ist, dass die Welt aber eine erste Begründung braucht, die in den Religionen Gott genannt wird, sodass ich nicht gleich schon jetzt den Offenbarungsglauben brauche. Er hat so ein bisschen diesen Gedanken, der auch in der Reformation eine Rolle spielt, deswegen es in den evangelisch-theologischen Fakultäten keinen Philosophen gibt, dass sie sagen, mit der normalen Vernunft komme ich gar nicht zu Gott. Und dass er hier sagt, das geht dann nur im Glauben, also über Jesus Christus schon. Ich meine, dass er damit aber eben Widerspruch kommt. Wenn er nämlich sagt, es ist im Glauben, dann habe ich tatsächlich nicht bloß ein Das. Ganz wie gesagt, denn in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Er hat uns schon einiges gesagt über seinen Vater. Wenn er also behauptet, ich komme zu Gott über Jesus Christus, kann er eigentlich nicht mehr sagen, ich habe kein Was davon. Und Thomas kann das sagen, weil er erstmal tatsächlich Gottes Beweise probiert und das nennen alle Gott und sagt dann von diesem Vernunftgott, von dem kann ich nicht Näheres sagen, was er ist, übertreibt dann ein bisschen in der Formulierung. Aber bei ihm geht das eigentlich gar nicht. Also entweder, nochmal, ist so deutlich, wenn Sie da zustimmen, nicht, entweder sagt er, ich komme mit der Vernunft hin, dann kann man sagen, auch dann kann er nicht sagen, dass ich gar nichts weiß. Aber damit passt es ihm ein bisschen hin. Wenn er aber sagt, ich komme über den Offenbarungsglauben dorthin, über Jesus Christus, dann kann man nicht, wirklich nicht mehr sagen. Ich habe nicht, deswegen hat mich das also schon sehr lange gestört, diese mittelalterliche und so tradierte Übernahme dieser radikalen Trennung von Glauben und Schauen. Ich meine, dass bei uns hier schon ein Schauen mit zum Glauben gehört und ich glaube, dass es von dort her sicher auch nochmal ein Stück von Glauben in die Ewigkeit gehört. Jedenfalls gehörte Paterana zu den Leuten, die diesen berühmten Schluss im ersten Korintherbrief, 13. Kapitel über die Liebe, wo es da am Schluss heißt, es bleiben aber diese drei, die größte ist die Liebe, wo Rana zu denen gehörte, der das nicht als so meinte damit, dass hier auf Erden die drei bleiben und dann im Himmel nur noch die Liebe, weil wir den Glauben nicht mehr brauchen, der heißt dann Schauen und die Hoffnung brauchen wir nicht, weil wir es erreicht haben, bleibt nur die Liebe übrig. Das ist so die übliche Verständnis dieser Dreiheit. Aber es gibt eben eine Gruppe von Theologen, Rana gehörte dazu und so hat er dann auch gesorgt, dass es erst in dieser zweiten Ausgabe vom Lexikon für Theologie in der Kirche steht. Das heißt nicht, hier bleiben die drei, sondern also bleiben diese drei. Dieses Nün, was dort steht, dieses Jetzt. Das hat er logisch übersetzt. Er sagt, es gehört auch im Himmel eine gewisse Art von Glaube hin, eine gewisse Art von Hoffnung, verwandelt natürlich, aber so, dass der Name doch als seinen Sinn behält. Muss man nicht sagen, aber ich schließe mich dem gern an aus genannten Gründen. Also Sie müssen das auch nicht übernehmen, aber ich gebe es Ihnen einfach weiter als zu bedenken. Mir ist das einleuchtender, als zu sagen, das verschwindet. Und dann ist natürlich die Frage, wie denke ich dann überhaupt in Ewigkeit, wo ich immer sage, soll ich wirklich den Seligen denken? Auch das hat die Tradition getan, die nannte das dann Komprehensor. Das heißt, er hat es jetzt begriffen und erfüllt das, ob wir Gott nicht begreifen könnten. Er umgreift uns. Wir begreifen ja auch den Partner nicht, warum soll das sein, sondern wir entdecken immer deutlicher seine Unbegreiflichkeit. Also, was soll das heißen? Darum würde ich meinen, diese Gegensetzung so von Glauben und Sehen finde ich im Ganzen nicht gut. Das ist mir zu griechisch. Und da das könnte man lassen. Ins Personale gehört so eine Kategorie eigentlich nicht. Aber die sind gut zu
sagen. Dieses ganz einfache Wort im Nachtrag von Nietzsche, wo er schreibt, Glauben als ein Fürwahrhalten. Wenn man es, da kann man ihn irgendwie, weil Glaube ist fast schon so ein Multibegriff, der hat sich fast schon abgenutzt. Ja, Worte, es wird so verschieden so benutzt, ist es, ja, dass es den Kern nicht mehr trifft. Ja. Sprache. Aber in diesem Fürwahrhalten, dass da etwas angesprochen wird, was ich für wahr halten kann, da kriegt es dann eine andere Dimension wieder.
Ja, die,
wenn das nicht ist, dann kann ich vielleicht auch gar nicht dahin kommen, was mir gesagt wird.
Also die finde ich zu schmal. Diese Definition, die gehört auch klassisch hinein. Also klassisch wird gesagt, haben wir zwei Dimensionen am Glauben. Das eine ist das für wahr halten und das bezieht sich ja auf Sätze. Das heißt, jemand denkt etwas glauben. Credere Deo, das ist ein Punkt, den auch Augustinus so anspricht. Augustinus nennt drei Dinge bei Credere. Credere Deo, Credere Deum, Credere in Deo. Das sind die drei. Wir lassen ganz weg, was Sie jetzt auch so angesprochen haben, dass das ja bei uns nochmal vermuten heißt, also lassen wir schon weg. Nein, nehmen wir die drei klassischen Benennungen von Augustinus. Credere Deo, das ist das, was Sie angesprochen haben. Gott spricht, und so wir haben wir es auch im Katechismus gelernt, als so einfache Bestimmung. Gott offenbart und Gott kann nicht lügen und nicht irren und darum können wir den Sätzen glauben. Credere Deo. Aber dann kommt die zweite Bestimmung, Credere Deum. Das verwenden wir zum Beispiel im Glaubensbekenntnis, im Credo, bei der Kirche. Beim großen Credo heißt es Credo in Deum und so, aber es heißt nicht Credo in Ecclesia, sondern Credo Ecclesia. Und dann müsste man sein ergänzen. Also ich glaube, dass es das gibt. Da halte ich jetzt nicht einen Satz für wahr, sondern hier halte ich eine Tatsache für wahr. Das ist ja ein Unterschied, ob ich einen Satz für wahr halte, eine Aussage, oder ob ich eine Tatsache jetzt hier glaube. Das ist der zweite Schritt. Also credere die und ich glaube, dass es Gott gibt, dass Gott ist. Es gibt, kann man nicht sagen, weil es ist kein Ist, dass Gott gibt, und Gott gibt sich selber. Also ich glaube, dass Gott ist. Credere Deum. Und dann ist der entscheidende dritte Punkt, credere in Deum. Das ist das, was vor allen Dingen Luther so stark macht. Luther sagt, Glauben heißt, mein Vertrauen setzen auf jemand und an ihm anhangen und von ihm alles erwarten. Das heißt Glauben. Und sagt, und diese Art von Glauben, Fiduzialglaube, nochmal, und das paulinische Glauben übersetzt jetzt der heißt jetzt der Norbert Baumann, eine ganze Neuübersetzung des ganzen Korinther, der ganzen Paulusbriefe herausbringen, und die ersten fünf Bände, vier Bände sind auch schon da, der übersetzt es immer mit Vertrauen. Das ist also genau dieses Credere in Deum. Ich vertraue auf Gott, ich setze auf ihn, ich erwarte von ihm, es nähert sich sehr der Hoffnung an, die steckt damit drin. Und wenn man diese drei Dinge nimmt, dann würde ich sagen, Sätze, das brauche ich wahrscheinlich im Himmel nicht mehr zu glauben, nicht? Das erübrigt sich, das kann ersetzt werden durch Sehen oder Wissen. Aber dieses Credere Deum, das heißt, ich begegne dieser Wirklichkeit, und damit würde ich gern so sagen, ich traue meinen eigenen Augen. Es ist so unglaublich, dass man es eigentlich kaum kann, dass es so etwas Tolles gibt und dass wir das sehen dürfen. Nicht? Da würde ich schon das Wort Glauben behalten und auf jeden Fall für das Credere in Deum. Dass ich mich da in Gott gründe und da bin. Und da, was ist das für eine komische Vorstellung zu sagen, ich muss irgendwann mein Vertrauen auf den anderen aufgeben, weil ich das jetzt alles weiß. Das ist doch nicht zu erwarten. Wie denken denn Leute Wissen, die das so entwerfen? Ich behaupte, eigentlich heißt Wissen nicht durchschauen, da bleibt nämlich gar nichts übrig, sondern Wissen geht in der Spitze über, das Erkennen geht an der Spitze über in Anerkennen. Und das bleibt, dieses sich gesagt sein lassen, dass er mir sagt, wer er ist und mir sagt, wer ich bin und wer die anderen sind. Das ist bleibend etwas, was ich gesagt bekomme und was ich nicht selber sehe und was ich auch gern weiterhin gesagt bekommen möchte. Balthasar schreibt an so einer Stelle, wer liebt, der will gar nicht alles wissen, weil er manches also hören will und glauben will. Also Wissen im Sinn von Sehen, Witt. Wissen kommt ja, da steckt ja die Ursilbe Wit drin und Wit ist im Germanischen Sehen. Ganz deutlich im Griechischen. Im Griechischen heißt Wissen nur Oida. Wörtlich, ich habe gesehen. Das ist perfekt. Und das ist nicht Wissen im eigentlichen Sinn, ich habe gesehen. Sondern im Personalen sehe ich doch nichts, sondern was soll das heißen? Sondern ich habe erfahren. Und bin von dort her drin, da bleibt, ist der Glaube das Fundamentalste, was man sich mehr denken kann. Das wäre ein Jammer, wenn der verschwende. Was wäre das für ein Himmel, wenn man da bloß sitzt und weiß, ja, was macht man dann? Wie der Louis sagt, wer alles durchschaut, weiß nichts mehr, sieht nichts mehr. Kann ja gar nicht sein. Hier muss, wird mir ständig was geschenkt und gegeben. Das heißt eigentlich Ewigkeit, würde ich meinen. Aber gut, so denkt man, ja, verzeiht.
Man könnte jetzt nochmal andersrum noch ergänzen, dass es ja auch im philosophischen Glauben, reinen Vernunftglauben, auch da die Frage ist, ob es wirklich so ist, dass ich da einfach eine nackte Existenz habe. Und das hängt damit zusammen, wie ich ansetze in meinem Gottesbeweis. Ich da primär so vom Kontingenzbeweis herkomme, wie der Thomas, dann kann das schon einigermaßen abstrakt und dürftig sein. Wo der Newman gesagt hat, wenn er in die Welt schaut, dann weiß er gar nicht, ob er Pantheist sein soll oder Agnostiker oder Atheist oder Heide, weil das für ihn keine klare Sprache spricht. Wenn man durch einen kosmologischen Gottesbeweis da so durchdringt, zu sehen, das kommt, muss aus einem Sein herauskommen, das aus sich selbst heraus ist. Also alles, was nicht aus sich heraus ist, muss aus einem Sein kommen, das aus sich selbst heraus ist. Bleibt das immer noch ein Gedanke, der jetzt viele Stützpfeiler bräuchte, um da zu einem Gott durchzubrechen, der ist, den Jesus Christus verkündet oder der schon eine Stufe vorher liebenswert und anbetungswürdig ist. Während wenn man wie Newman oder Fichte da ansetzt zu sagen, es zeigt sich eigentlich im Gewissen, wer Gott ist, dann ist es auch schon wieder ganz anders. Dann ist er nämlich nicht einfach hin Existenz, sondern das Gute, die Güte. Und die ist natürlich auch noch mal immer größer, als wir sie denken können, aber nie anderes als Güte. Aber das haben wir hier erstmal nicht. Wir blättern um. Dann kommt man nichts mehr. Dann habe ich schon gezeigt, dass man sehr wohl die Existenz einer Sache erkennen kann, ohne ihr Wesen zu kennen. Also ich kann das aus der Vernunft erstmal einfach festhalten, dass es ihn gibt, könnte ich, aber mehr auch nicht, ich kann nicht mehr über sein Wesen sagen. Wenn es einen Gott gibt, so ist er unendlich unbegreiflich, denn da er ja keine Teile und keine Grenzen hat, steht er in keinem Verhältnis zu uns. Also dieses unendlich Unbegreifliche zieht sich so durch bei den Philosophen, gerade im Mittelalter und Antike, weil man eben erstmal nicht vom Praktischen ausgeht. Im Praktischen kann ich das nicht mehr einfach so sagen, er ist unbegreiflich. Levinas sagt das so, Gott kennen, wissen, was zu tun ist. Wenn ich erfahre, dass ich dem anderen gegenüber solidarisch zu sein habe oder so, kann ich schon nicht mehr sagen, Gott ist einfach unbegreiflich. Sondern Gott ist das Gute, das mir befiehlt, solidarisch zu sein. Kann Gott schon nicht mehr unsolidarisch sein. Und unbegreiflich steckt ja auch nochmal drin, was der Professor Spert gerade schon angesprochen hat, dass es ja die Frage ist, ob das überhaupt der Sinn von Beziehung ist, einander begreifen zu wollen. Ich kann ja nur begreifen, was sich ganz ausgesprochen hat, wo nichts mehr ist. Und das ist eben bei Freiheit nie so. Deswegen zeigt die sich immer in einem Medium. Hatten wir ja auch letzte Woche schon mal kurz angesprochen, wie ist das mit den Engeln? Wenn die sich einfach wirklich so unvermittelt sehen, wie geht das, eine Freiheit unvermittelt sehen? Man kann ja nicht auf die draufschauen wie auf einen Stein. Weil alles, was mir vorliegt, ja nochmal dadurch unterfasst ist, dass die Freiheit sich selber hat und sich eben frei zeigt. Dieses wunderschöne Wort von Franz von Baader, nur die Liebe spricht. Was man da im Personalen sehen kann, ist eben immer gezeigt. Immer freie Sicherschließung. Wenn das mal weg wäre, wäre der Zauber des Personalen weg. Und deswegen ist die Frage, unbegreiflich die richtige Kategorie ist. Aber eben, er ist halt Mathematiker und kommt von da. Wir sind also unfähig zu erkennen, was er ist und ob er ist. Jetzt hat er eben sich länger befasst mit der Frage, können wir erkennen, was er ist? Und jetzt greift er wieder auf, was er eingangs gesagt hat und in Fragmenten vorher, dass wir eben nicht mal erkennen können, ob er ist. Also er hat erstmal verteidigt, ich kann denken, dass er ist, ohne sein Wesen zu kennen, das hatte er verteidigt, das gezeigt. Jetzt hat er aber eben eigentlich, weiß ich gar nicht, ob er ist. Also ich weiß nicht nur, nicht was er ist, sondern eben auch nicht, ob er ist. Das ist genau die Situation, wo er jetzt mit jemandem ins Gespräch zu kommen versucht, der auf diesem Standpunkt steht. Also ich weiß nicht, was er ist und ob er ist, wie gehen wir jetzt da weiter? Sagt er erstmal, wer wird es wagen, da dem so ist, die Lösung dieser Frage zu suchen? Nicht wir, die in keinem Verhältnis zu ihm stehen. Wenn die Vernunft da nicht hingelangt, dann werden wir das jetzt hier auch nicht versuchen. So wie der Kierkegaard sagt, wenn man es beweisen will, dann ist es schon zu spät. Weil Gott ist entweder da oder nicht. Aber wenn nicht, dann gibt es da auch nichts mehr zu beweisen. Gott, den ich erst noch beweisen muss, ist kein Gott. Natürlich nochmal die Frage ist, ob das stimmt beim Kierkegaard. Aber es ist so ein ähnlicher Gedanke. Stimmt natürlich nicht beim Kierkegaard. Weil so wie die Situation ist, kommen wir nicht darum herum zu denken. Es ist eben nicht so, dass es einfach vorliegt und da ist. Aber in der Situation, also ich kann es nicht wissen, also werde ich auch nicht versuchen, dir Zweifler, das ist ja der, mit dem er hier redet, das wird jetzt gleich auch stärker, dieser Dialogcharakter, dir Zweifler, moderner Mensch, werde ich jetzt nicht versuchen, es zu beweisen. Wer wird also die Christen tadeln, dass sie ihren Glauben nicht begründen können? Sie, die sich ja gerade zu einer Religion bekennen, die sie nicht begründen können. Wenn sie diese der Welt vortragen, erklären sie, dass sie eine Torheit, Stultitiam, ist. Und dann beklagt ihr euch, dass sie keine Beweise für sie haben. Er sagt, das Christentum hat immer schon die Karten offengelegt, dass es keine Gründe und Beweise hat. Also kann man uns jetzt nicht vorwerfen, keine Beweise und Gründe zu haben. Was eben so, meine ich, nicht richtig formuliert ist. Denn es gibt ja innerhalb der Theologie und christlichen Glaubens eine Ebene, die man mit der Vernunft erreichen kann und eine, die man eben nicht mehr erreichen kann. Die man nicht erreichen kann, ist die der Offenbarung im engeren Sinne. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das kann man nicht ervernünfteln. Das kann man nur glauben. Aber durch die Vernunft kann man erkennen, dass es Gott gibt und man kann auch erkennen, dass Offenbarung kein selbstwidersprüchliches Geschehen ist. Das ist ja eine der Bedingungen dafür, dass ich überhaupt an Jesus Christus glauben kann, dass Offenbarung mit der Vernunft vereinbar ist, dass es nicht selbstwidersprüchlich ist, dass Gott sich mitteilt. Und diese Unterschiede innerhalb der Inhalte des Christentums macht er hier nicht. Er sagt, wir können es eben überhaupt nicht begründen. Und das könnt ihr uns jetzt nicht zum Vorwurf machen, denn das ist, was wir von vornherein schon gesagt haben, wenn Paulus eben sagt, den Juden ein Ärgernis und den Griechen Torheit, dann erwartet von uns keine Beweise. Damit steht er natürlich gegen eine breite Tradition des christlichen Philosophierens.
Eben das finde ich, dass Sie das sich bitte wirklich also merken sollten, weil das zum Beispiel der Heidegger übernimmt das oder so. Ich verstehe nicht, warum die das nicht richtig lesen können. Beim Paulus ist es so klar, wie wir eben gehört haben, dass sich das auf Jesus Christus bezieht, dass die Juden Wunder wollen und die Griechen Weisheit und dass das hier nicht anders geht. Das wird überhaupt nicht im geringsten dran, der Paulus, dass sich das auf die Frage, ob es Gott gibt, bezieht. Die haben sie damals geglaubt. Das bezieht sich nur darauf, dass hier jemand, auf diese, ein Mensch hier, der hinterher obendrein noch gekreuzigt wird, dass von dem behauptet wird, er sei Gott von Gott. Nur darauf bezieht sich es. Aber ständig begegnet mir das bei entsprechenden also Philosophen, manchmal auch bei Theologen, dass sie den Paulus zitieren, ja, und die Reformatoren im großen Stil, die machen ja immer noch mal den Schritt, dass sie sagen, mit der Vernunft komme ich überhaupt nicht hin, sondern nur über Christus, und über Christus sagt dann der Paulus das. Also wenn ich das alles mit einzeichne, dann hat es wenigstens, ist es nicht total widersinnig. Das ist zwar immer noch nicht richtig, aber es ist nicht mehr selbstwidersprüchlich. Aber es begegnet einem so oft, dass diese Wörter einfach fälschlich bezogen werden auf die Gottesfrage, und das ist bei Paulus überhaupt nicht die Frage. Wollte ich nur mal einschieben, du hast es gesagt, aber damit das wirklich in aller Klarheit und Schärfe also da ist. Diese dauernde Anführung, diese Ausdrücke mit der Torheit bezieht sich auf das Kreuz und auf den Mensch geworden. Deswegen sagt zum Beispiel auch ein Levinas, natürlich ist er da strikt dagegen als Jude. Sagt, wie könnt ihr davon reden, dass Gott Mensch werden kann? Es gibt die Erniedrigung Gottes, indem er mit seinem Volk nun leidet und so, da gibt es auch große Arbeiten darüber, dass das bei den Rabbinen eine ganz wichtige Rolle spielt, dass Gott sich um dieses kleine Volk kümmert und daran so Anteil hat oder so, das ist schon unbegreiflich genug. Aber so eine Idiotie zu glauben, dass Gott also ein Geschöpf werden kann, das gibt es eben nicht. Das sagen die Muslime wie die Juden, dass das eine christliche Spinnerei ist. Und nur dafür geht es, nicht für die Gottesfrage. Und das kann man also nicht scharf genug sagen im Gespräch, weil das so die Leute immer mehr vermischen. Nach meiner Erfahrung nimmt das eher zu noch so im Reden, wenn die überhaupt noch also solche Bibelstellen wissen, aber irgendwo haben sie das mal gehört und das taucht dann immer auf. Und hat ja eine Geschichte gekriegt, tatsächlich dann bei Tertullian, wenn er sagt, Credo quia absurdum. Das ist der Punkt, wo der verstorbene Papst und der jetzige Papst dauernd dagegen reden und sagen, unser Glaube ist vernünftig. Aber der bezieht sich nochmal auf Jesus Christus, nicht auf Gott, diese Frage. Das andere ist sowieso vernünftig. Eigentlich.
Gerade da es ihnen einen Beweis fehlt, fehlt es ihnen nicht an Urteilsvermögen, also den Christen. Sie können eben nochmal urteilen, dass es einen Beweis nicht geben kann, meint der Pascal. Prüfen wir also diesen Punkt und sagen wir, Gott ist oder er ist nicht. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also jetzt kommen wir so in den engeren Bereich der Wette. Gott ist oder er ist nicht. Welcher Seite aber werden wir uns zuneigen? Die Vernunft kann dabei nichts ermitteln. Ein unendliches Chaos trennt uns davon. Man spielt ein Spiel auf das Ende dieser unendlichen Entfernung hin, wo sich entweder Bild oder Schrift zeigen werden. Also Bild oder Schrift bei der Münze. Adler oder Zahl, würden wir sagen. Weil wir da eben nichts wissen können, gibt es zwei Möglichkeiten und eine von beiden ist es. Und dieses Spiel spielen wir, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo der Vorhang fällt und wir es sehen, beziehungsweise wir können eben nur eine der beiden Möglichkeiten sehen, die andere dann schon nicht mehr. Deswegen kann der an die Ewigkeit glaubt, hat nochmal den Vorteil, dass er zu dem, der nicht dran glaubt, im Himmel Ella Badge sagen kann, während der nicht dran glaubt, kann es nicht. Also, dass nichts mehr ist, können wir nicht mehr sehen. Aber das ist...
Aber kann man das nicht bedenken wie die andere Seite der Münze, ja? Dass man das praktisch immer mitdenkt, dass es noch die andere Seite gibt.
Eben, aber die Frage...
Aber ich kann ein Gespür für die hintere entwickeln, ganz langsam. Dann kann die hintere stärker sein als die Gesine.
Also das würde ich, das wäre jetzt die Frage, wie man so einen Gedanken an der Stelle einarbeiten kann. Natürlich, weil, wenn es stimmt, dass uns eine Ewigkeit erwartet, kann ich die Rückseite mitdenken. Weil ich nämlich immer noch mal denken kann, wie toll das ist, obwohl nichts sein müsste. Aber wenn die Münze auf die andere Seite fällt, gibt es gar nichts mehr zu denken, da bin ich nämlich weg. Also hier geht es ja nicht um jetzt zwei Möglichkeiten, von denen beide ihre Für und Wider hat, sondern wenn der Vorhang fällt und da nichts ist, dann kann ich ja nicht mehr über die andere Münzenseite nachdenken. Aber wenn es Ewigkeit gibt, haben Sie recht, dann kann ich immer noch mal darüber nachdenken, dass es auch nichts sein könnte. Und was das für ein Geschenk und für eine Gnade ist, dass da was ist.
Insofern ist auch der Gedanke des Sokrates absurd zu sagen, beide Möglichkeiten nach dem Tod sind toll, entweder ist es wie eine traumlos durchschlafene Nacht, das merkt er dann nicht, oder eben ich bin mit den erlauchten Geistern in der Diskussion weiter im Hades.
Genau, das wird oft überschlagen. Nicht? Das hat nicht für den Kern der Wette zu tun, aber es ist doch interessant. Dass diese zwei Seiten sind, aber auch alles, was man an Pascal dann nochmal kritisieren kann, der Wecke, was wir nachher vielleicht ja auch tun, ist erstmal die Frage, tatsächlich sind die als solche schon zwar rein Wahrscheinlichkeitsrechnung zwei Möglichkeiten, aber die beiden Möglichkeiten sind nicht wie Wurst und Käse und Apfel und Birnen, sondern im einen Fall ist eben nichts. Also entweder ich, eben mit Sokrates gesagt, entweder ich bin und sehe was und höre das, oder ich schlafe traumlos, ich schlafe noch nicht mal traumlos, ich bin ja weg. Er sagte nur, das war hier auch nochmal eine schöne Erfahrung, Schlaf, traumlos zu schlafen, und er schlägt aber dabei, dass er das erst sagen kann, wenn er aufwacht.
Aber kann man nicht sagen, dass die mitgedachte Ewigkeit,
ja, vorher wird sie mit, das ja, nicht die Frage.
Flüchte zeigt, auch in der Gegenwart.
Ja, natürlich.
Also das ist ja das Entscheidende, sollte ja das Leben.
Für die Wette ist das entscheidend, das ist keine Frage.
Das Leben auch hier entscheidend beeinflussen.
Ja.
Oder denkt man das nur vom Jenseits her?
Na, aber es ist doch erst, aber es ist doch für Sie jetzt schon interessant, dass ich sage.
Das sollte sich ja hier schon verleiblichen. Also dieses Mitdenken, das Jenseits oder die Ewigkeit mitdenken, verändert doch schon die Struktur unserer.
Ja. Darum geht es ja genau, nicht? Dass er sagt, wie setze ich dieses Leben ein? Für eine Ewigkeit oder für nichts? Und das ist, kommt da eben auch leider erst sehr spät drauf, weil es immer sich erst so anhört, als würde man sich da das hiesige Leben einfach versauen, indem man sich benimmt, damit es dann schöner wird. Er sagt dann am Ende, nee, es ist schon so, dass wenn ich auf diese Option Ewigkeit wette, genau das passiert, was Sie sagen, dass das diese meine jetzige Wirklichkeit schon verwandelt, so wie der C.S. Lewis da, glaube ich, in der großen Scheidung sagt, wenn wir im Himmel sind, werden wir feststellen, dass wir immer schon drin waren. Aber so, da ist er jetzt noch nicht an der Stelle, sondern er ist an der Stelle, sagt entweder ewiges Leben oder nichts. Und ich glaube schon, also das vielleicht nochmal ganz kurz zu Ihnen, als der Reinhold Schneider da so im Winter in Wien sagt, dass er einfach nur noch schlafen will, ich kann mir schon noch vorstellen und denken, dass sogar der Tod so gedacht nochmal als Erlösung gedacht werden kann. Also es ist natürlich unendlich viel weniger als eine Ewigkeit, aber dass man in einer Situation sein kann, wo nicht mehr sein wirklich als Erlösung vorgestellt wird oder eher gewählt wäre als zu sein, meine ich schon.
Leben,
ja, ja, aber das Leben kann so zur Last geworden sein, dass das nochmal attraktiver ist als zu leben. Aber eben, man weiß es ja nicht. Ich meine schon auch, dass man nochmal, es glaube ich auch nochmal Fälle gibt, wo Menschen vom Suizid dadurch abgehalten werden, dass sie gar nicht wissen, ob es dann nicht doch schlimmer würde. Also dass es die Verfestigung für immer ist. Oder so eines Zustandes. Also insofern. Das jetzt wollte ich jetzt nur noch einmal ganz kurz gesagt haben. Also, nochmal zurück. Es gibt entweder oder. Etwas oder nichts, Ewigkeit oder nichts. Werft also nicht jenen Unwahrhaftigkeit vor, die eine Wahl getroffen haben, denn ihr wisst nichts darüber. Also, ihr könnt nicht den anderen vorwerfen, dass sie sich da entschieden haben, in einer Sache, in der man sich nicht restlos durch die Vernunft entscheiden kann. Das könnt ihr ihnen nicht vorwerfen, denn es gibt hier nichts durch die Vernunft zu entscheiden, sondern nur zu wählen. Und jetzt sagt der Gesprächspartner, nein, aber ich werde Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie diese Wahl, sondern überhaupt eine Wahl getroffen haben. Denn der eine, der sich für Bild entscheidet, ist gleichwohl ebenso wie der andere im Irrtum. Sie haben alle beide Unrecht. Das Richtige ist, überhaupt nicht zu wetten. Also das ist jetzt wieder der zweifelnde Gesprächspartner, der sagt, warum triffst du überhaupt eine Wahl, wenn es hier nichts zu entscheiden gibt? Weil es einfach ungewiss ist, ob Kopf oder Zahl, warum entscheidest du dich dann überhaupt für eins von beiden? Lass es doch einfach offen. Und es gibt ja auch in der Tat viele Dinge im Leben, die man erstmal offen lassen kann. Wurde ja zum Beispiel in der Politik so den Piraten direkt vorgeworfen, dass die Sachen haben, die sie offen lassen. Ich fand das eigentlich ganz erfrischend, dass man nicht mal zu allem direkt eine Antwort hat. Aber das Leben als Ganzes, die Frage kann ich nicht offen lassen. Die offen zu lassen, heißt schon, sie in einer gewissen Weise zu entscheiden.
Aber kann man nicht offen bleiben in Bezug zur Ewigkeit? Ist doch wirklich offen im Sinne von, wie das dann ist. Ja, nicht, also nicht immer diese konkrete Frage haben zu müssen. Deshalb, das geht ja auch hier, was er ist. Wenn der Pascal sagt von Gott, was er ist, dann meint er ja bezogen aufs erste Gebot, kein Bildnis machen. Ja? Mhm. Da habe ich, entwickle ich ja eigentlich ein offenes Verhältnis dazu. Das wäre ja das Schöne.
Eben, jetzt wäre die Frage, was
Ästhetik erlaubt ist.
Ja, die Frage ist, wieso ist es verboten, sich ein Bildnis zu machen? Und das ist ja das Erstaunliche, dass es einerseits verboten wird, andererseits heißt es im ersten Kapitel von der Genesis, dass Gott selbst ein Bild machte von sich, nämlich den Menschen. Und deswegen hat das Verbot überhaupt nichts damit zu tun, dass Gott nicht angesehen werden soll, sondern dass er sich selbst zeigen will. Und angesichts einer solchen Sich-Selbst-Zeigung kann ich nicht einfach mehr offen lassen. Das ist ja auch personal so. Ich kann nicht jemandem, der mir seine Freundschaft bewiesen hat oder so, jetzt offen lassen, ob der mein Freund ist. Und so Gott gegenüber, nicht erst auf dem Boden der Offenbarung, sondern schon auf dem Boden des Gewissens, kann ich nicht offen lassen, ob das absolute Gut ist oder nicht.
Darf ich das nur in einer Richtung unterstreichen? Sie haben jetzt die übliche deutsche Redeweise verwendet, wie sie auch Kant verwendet, dass man sich kein Bild machen kann, angewendet auf die Denk- und Sprachbilder. Und das gehört genau auch zu den Dingen, die wir strikt abweisen sollten. Wenn Sie alle Stellen nachgucken im Alten Testament, wo die Rede ist von kein Bild machen, ist immer von Holz, Silber, Gold die Rede, von Figuren, die man macht, um sie dann anzubeten. Und man muss Wert darauf legen, das ist nur bei uns im Deutschen so, dass wir einfach so dasselbe Wort Bild benutzen und die meisten Deutschen, wenn die diesen Ausdruck hören, kein Bild von Gott machen und gerade die Agnostiker und Atheisten unter den Philosophen, also Adorno, Horkheim und so, werden nicht müde, das zu zitieren, um eben uns zu sagen, ihr könnt gar nicht von Gott reden und das ist nicht wahr. Die Bibel kann von Gott überhaupt nicht anders reden als in Bildern. Von der ersten Seite angefangen bis zur letzten. Unentwegt Sprachbilder und Denkbilder. Und die, leider ist das auch bei Theologen so viel verbreitet, auch bei Theologieprofessoren, dass sie sagen, man darf sich da keine Bilder machen. Das ist einfach, ich sage, eine miserable Übersetzung von dem, was gemeint ist. Das ist so ähnlich, wenn jemand hört, es hat Katzen und Hunde geregnet, dass dann ist das wirklich so, dass die Viecher davon umgetragen sind. Also wenn da gesagt wird, du sollst hier kein Bild machen, ist nicht gemeint, du sollst hier keine Sprachbilder machen. Sondern gemeint ist nur, du sollst ja keine Götzenbilder schnitzen. Das andere ist schon eine Ausweitung. Nicht, als ob man deswegen alle Vorstellungen gleich schon behandeln sollte, sondern die sind kritisch zu betrachten. Wenn sich ein alter Mann mit Bart ist, die Frage, obwohl das nun gerade in Daniel auch vorkommt und deswegen ja dann auch zum Gnadenstuhl geführt hat, ich finde eben betrüblicherweise. Aber es gibt wieder andere Bilder, die man sich nicht machen soll. Auch bei Denkbildern, aber dieser Satz zu benutzen, wie Kant das ausführlich tut, das ist ja die erhabenste Stelle in der Bibel, dass wir uns keine Bilder machen sollen, und verwendet das auf die Sprache und Denkbilder, da kann man nicht scharf genug und deutlich widersprechen an alle möglichen philosophischen, theologischen, sonstigen Adressen, die einfach eine falsche Übersetzung haben. Deswegen lag mir daran, das nochmal zu unterstreichen, um nochmal stärker zu machen. Also von dem man eben da nochmal gesagt hat, also das ist wirklich der Punkt. Wir können nicht anders als in Bildern reden, mit unserer ganzen Sprache, auch wenn wir sagen begreifen. Begreifen ist ja nicht befingern.
Ja, das...
Und, so, und deswegen bitte nicht, also...
Kann ich annehmen, ja. Aber trotzdem scheint mir doch schon in diesem Gebot diese Gefahr gespürt zu sein, wie sehr der Mensch eben auch, wer das Bild hat, hat die Macht, hat der Heidegger irgendwann gesagt.
Ja, aber das
dass sie sich Bilder machen, die dann starr werden und was dann mit dem Eigentlichen, was gemeint ist, nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich muss man Bild und Bild
eben
auch noch
machen. Also
das muss man. Ich glaube nicht, dass das überhaupt bei denen im Blick steht, weil die zu genau wussten, gerade Hebräisch ist eine so bildreiche Sprache, die ist so greifbar, jedes Wort, dass man das einfach nehmen muss. Das Wort für Seele heißt Kehle eigentlich. Oder so, die kommen überhaupt nicht auf die Idee, Sprachbilder zu verbieten. Dass wir das sehen als eine Gefahr, da sind wir uns wieder einig, das habe ich auch eben zugegeben. Nicht? Aber das festzumachen an diesen Wörtern und uns die Bilder zu verbieten, das ist völlig unmöglich bei einer so konkreten Sprache, wie es das Hebräisch ist. Einer so leibhaftigen und lebendigen Sprache.
Aber das ist ja auf Gott bezogen und deshalb hat irgendjemand sogar, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber man hat ja sogar deshalb gesagt, um diese Gefahr des fehlgeleiteten Bildes in dem Zusammenhang zu entgehen, hat man ja sogar gesagt, Gott ist wesenlos, ja, dass man nicht ein Wesen daraus macht, weil da hat man ein Bild, was eben dann nicht mehr ein freies Verhältnis dazu.
Widerspreche ich Ihnen nicht, ich will nur sagen, das steht nicht in der Bibel. Das ist kein biblisches Problem. Das ist ein späteres Problem, völlig wahr, von Plotin schon. Da taucht sowas schon auf im Neuplatonismus. Ich wollte nur noch mal unterstreichen, man sollte sich dafür nicht auf die Bibel berufen. Die ist hebräisch und das ist eine ganz andere Wucht von Sprache, wo das hingehört. Und dass es nicht folgenlos ist, wie wir uns Gott vorstellen, da sind wir uns ganz einig, da müssen wir uns gar nicht, tun wir auch nicht, dass wir uns da streiten müssen. Aber mir liegt sehr an dem anderen Punkt, weil das so verbreitet ist heute, auf einem Stimmen, es ist nicht biblisch. Aber wir können überhaupt nicht anders reden von solchen wesentlichen Dingen als in Bildern. Und wenn uns die verboten werden, sitzen wir da und können nichts mehr sagen. Und das ist das, was aber heute große Mode ist. Sie können heute bei einem großen Teil unserer, auch der katholischen Theologen, lesen, dass man negative Theologie treiben müsse. Hans-Urs von Walter sagt ganz scharf formuliert, in der Bibel gibt es an keiner Stelle negative Theologie. Gott hat das nicht nötig, das in dieser Form des Verstecks zu machen. Und ich komme auch auf dem Weg der negativen Theologie nicht zu solchen Dingen. Wer das als erster so in aller Schärfe gesagt hat, so von den großen Theologen, das ist Moses Maimonides. Und zwar auf den Schock hin in der Entdeckung des Aristoteles. Als der Aristoteles entdeckt wurde, mit seinem, dass die Welt nicht geschaffen ist und dass wir keine individuelle Seele haben und dass man nicht auf Gott hinkommt, da setzt Maimonides so an und sagt, wir können eben das Einzige, was wir wirklich exakt und genau sagen können, sind die Verneinungen, weil wir beim Positiven das Wort immer weiter denken. Wenn ich sage, der lebendige Gott, was heißt jetzt lebendig? Also er meint nicht eine Pflanze, der meint nicht ein Tier, der meint nicht den Menschen. Was meint er eigentlich? Aber wenn ich sage, er ist nicht ausgedehnt, das ist eine eindeutige richtige Aussage, zum Beispiel. Und deswegen hat er gesagt, ich darf nur negative Aussagen machen. Für das, was er macht, geht es auch, was hat den Juden schon nicht gereicht, deswegen entsteht daraus und als Antwort darauf die Kabbala. Und setzt sich dann durch. Weil wir sagen, mit bloßer Negativität kann man überhaupt nicht leben und sich zu niemandem verhalten. Und deswegen hat der Moses Maimonides dafür das normale Volk lassen, weil die Bilder, aber wir wissen es besser. Und das ist falsch. Mhm. Denn ich weiß es nicht besser in dem Sinne. Ich werde nur abstrakt. Und es gab eine Phase, wo man das abstrakt für toll fand. Aber ein lebendiges Verhältnis zu jemandem kann ich nicht abstrakt aufbauen. Deswegen bin ich da so leidenschaftlich dabei bei dem Punkt, dass das wirklich nicht geht. Also keine Götzenbilder, die Gefahr der Vorstellungen eingeräumt, aber bitte nicht, also mit Berufung auf die Bibel, erkannt sagen, keine Bilder, er macht das halt nicht. Kant hat das ja zum Teil auch gemacht, weil er sagt, wenn ich falsche Bilder mache, daraus entsteht der Atheismus. Die Rana immer gesagt hat, von den Atheisten, also 80% von dem, was die verneinen, verneint er auch. Weil natürlich die falschen Bilder das erlauben, und wenn ich mir den Gott falsch vorstelle, muss ich wirklich sagen, die gibt es nicht. Das ist schon wieder wahr.
Darf ich da noch ohne Bilder reden? Eine Frage dazu haben an Herrn Professor Speck, weil es war doch auch in der jüdischen Tradition dann so, dass sie hatten ja keine Maler. Das kam ja ganz spät.
Das
ist ja auch ein Stück zurückzuführen.
Natürlich ist das. Das ist das, was die Rabbinen nennen, ein Zaun ums Gesetz machen. Also es gab, die Rabbinen haben diese Methode, die ich für gar nicht gut finde, dass wenn irgendwas verboten ist, man im Vorfeld schon alles verbietet, damit man gar nicht an die Sache kommt. Das berühmteste Beispiel ist, dass bei Mose steht, man soll ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und daraus machen die Rabbiner die Forderung, ich muss in der Küche alles doppelt haben. Das Fleischerne und das Milcherne. Und wenn ich Fleischernes gegessen habe, darf ich erst nach 2,5 Stunden also auch Milchernes essen. Und wenn ich Milch getrunken habe, kann ich nach 1,5 Stunden oder knapp 2 Stunden also wieder Fleischernes essen, weil die Milch ja schneller durchfließt. Und diese ganzen Bestimmungen, damit es über Jahr nicht passieren kann, dass ein Böcklein in der Milch der Mutter gekocht wird. Das kann ich nachvollziehen, diese Pädagogik, ich halte sie für falsch. Weil ich glaube, wenn ich zu sehr den Zaun zu weit ziehe, dann haben die Leute den verletzt und sagen, jetzt bin ich eh schon ein Sünder, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an. Also ich
finde,
es hilft, meine ich, auch pädagogisch nichts. Aber das steht dahinter, und Sie haben völlig recht. Nur ist das unterschiedlich in den Zeiten gelaufen. Sie haben immer wieder, gibt es ja die berühmte, vor allen Dingen die Mosaiken in der Bet Alpha, in der Synagoge, die man ausgegraben hat, wo sie das Isaak-Opfer dargestellt haben, und da haben sie Figuren dargestellt. Und es gibt die Zwischenwege. Also Sie können im Israel-Museum in Jerusalem die sogenannte Vogel-Haggadah angucken. Haggadah sind die Bücher für die Feier der Osternacht im Familiengottesdienst. Und da sind die Figuren, sind Menschen, aber sie haben keinen Menschenkopf, sondern einen Vogelkopf. Um also irgendwie diesem Gebot gerecht zu werden. Also das sind so Versuche nochmal. Also Sie haben völlig recht, es gibt ein Problem gegenüber der Kunst und den Künstlern. Aufgrund dieser Behauptung, das ist wahr. Aber die muss ich auch nicht verteidigen unbedingt, wollte ich dann jetzt nur sagen.
Nur das hat ja jetzt bei diesem Reformjudentum ab so 1830 oder 40 hat ja das dann irgendwann zu einer irrsinnigen Explosion gerade bei den Juden geführt, in dem bildgebenden Verfahren,
ja,
im Film. So das ist ja fast beherrscht. Also
genau,
ich
so.
Habe ja in Los Angeles gelebt.
Das ist ja genau so. Das ist immer so.
Wenn also ich sage, 2000 Jahre oder 3000 Jahre kein Bild machen dürfen und jetzt.
Und jetzt leben sie los.
Jetzt
ja,
wie besessen kann man fast
so
sagen.
Ja. Ja. Okay.
Also Bild oder Schrift. Genau, also ihr könnt, es ist eben eine Wahl zu treffen und das könnt ihr nicht vorwerfen, weil anders geht's nicht. Man muss wählen.
Das sind wir nicht, man muss wählen.
Genau. Das ist nicht freiwillig. Ihr seid mit hineingezogen. Mit hineingezogen. Wofür entscheidet ihr euch also? Prüfen wir nach, da man ja wählen muss. Prüfen wir nach, was am wenigsten in eurem Interesse liegt. Also der Begriff der Interesse zeigt an, worum es hier jetzt im Folgenden geht. Das ist nämlich, und das ist meines Erachtens schon die Schwäche dieses Gedanken, um die Halsfrage geht primär. Also was liegt in eurem Interesse? Während der Levinas auch sagt, wir sind mit hineingezogen und immer schon verwickelt, aber wo rein in die ethische Frage? Wir können uns nicht mehr nicht zu dem Anruf verhalten, der uns getroffen hat. Aber er sagt hier, wir sind hineingezogen in eine Situation, in der wir uns entscheiden müssen, was entspricht, beziehungsweise entspricht nicht meinem Interesse. Ihr habt zwei Dinge zu verlieren, das Wahre und das Gute. Also das sind die beiden Dinge, die ihr durch eure Wahl an denen ihr vorbeiziehen könnt durch eure Wahl, die ihr durch eure Wahl verfehlen könnt. Und zwei Dinge habt ihr einzusetzen, eure Vernunft und euren Willen, eure Erkenntnis und eure Seligkeit. Also das ist, diese zwei Dinge sind gedoppelt. Zur Vernunft gehört die Erkenntnis und zum Willen die Seligkeit. Also das sind die beiden Dinge, die ihr einsetzen müsst, so oder so. Und eure Natur hat zwei Dinge zu meiden, Irrtum und Elend. Also, es gibt zwei Dinge, die zu gewinnen sind, nämlich das Wahre und das Gute. Daraus resultieren zwei Dinge, die zu meiden sind, Irrtum und Elend. Das Gegenteil von das Wahre und das Gute. Da sieht man, dass hier mit das Gute nicht primär das sittlich Gute gemeint ist. Dann wäre nämlich das Gegenteil böse und nicht elend. Sondern die Glückseligkeit. Und in dieser Situation, wo es diese beiden Preise gibt, die es zu gewinnen gibt, ist euer Einsatz, eure Vernunft und euren Willen. Und mit der Vernunft gibt es hier eben nichts zu wollen und deswegen sagt er, können wir die eigentlich mal erstmal ausschließen. Eure Vernunft wird nicht schlimmer verletzt, weil man ja unbedingt wählen muss, wenn ihr das eine eher als das andere wählt. Damit ist ein Punkt klargelegt. Also für die Vernunft ist das eine wie das andere über sie hinaus. Aber was ist jetzt mit dem Willen, dem er die Seligkeit zuordnet? Was ist mit dem Willen? Also mit der Vernunft kann ich nichts entscheiden, aber mit dem Willen. Wägen wir Gewinn und Verlust, wenn wir uns für Bild entscheiden, das Gott ist? Also wenn ich jetzt bei der Münze Bild mit Gott gleichsetze. Schätzen wir diese beiden Fälle ein, also Gewinn oder Verlust. Wenn ihr gewinnt, so gewinnt ihr alles. Wenn ich in der Situation der Wette auf die Existenz Gottes setze und gewinne, weil es Gott gibt, dann gewinne ich einen Preis, der schlechterdings nicht zu übertreffen ist. Alles. Mehr gibt's nicht. Wenn ich aber verliere, nee, da sind wir noch gar nicht, wettet also ohne zu zögern, dass er ist. Nee, doch, wenn ich verliere, so verliere ich nichts, sagt er. Und an der Stelle fängt an, mich zu stören, dass es so klingt, als würde ich mein Leben, also mein hiesiges Leben, meine einmalige Zeit hier auf Erden, eines jeden einziges Leben, nennt meiner Kunze das, dass ich das verwette, also ins Sparschwein werfen muss oder in irgendeiner Weise abgeben muss für diese Wette, weswegen er dann sagen kann, ihr verliert nichts. Also die Frage ist ja, wenn ich jetzt auf die Ewigkeit setze und deswegen ein vernünftiges Leben führe, warum soll ich das unter dem Aspekt des Verlierens sehen? Natürlich entgehen mir dadurch Möglichkeiten. Wenn ich mich entscheide, gut sein zu wollen, entgehen mir viele Möglichkeiten. Das ist einfach so, weil das Gesollte nur ein Teil des Möglichen ist. Wenn man das in Kreise malt, dann ist das Mögliche. Und das Gesollte ist eben nur ein innerer Teil und der schraffierte Bereich entgeht mir. Das stimmt schon. Insofern kann man schon sagen, dass ich da was verliere, aber ich kann nicht absolut sagen, dass ich verliere. Denn die Frage ist ja, ob es im schraffierten Bereich überhaupt Sinn gibt. Ob das eigentlich lebenswerte Leben nicht im inneren Kreis stattfindet. Bitte. Also, was ich nicht habe, kann ich ja nicht verlieren.
Aha. Wenn mir jetzt einer kommt und mir nachweist, es ist gar nicht da, dann verliere ich ja das ganze Gebäude, was jetzt mal der Peter ausgedrückt auf Sand gebaut ist. Aber wo ich eine Sinngebung habe, und die ist dann weg.
Ja, das stimmt. Könnte man das jetzt einbauen? Also auf der Ebene kann ich schon sagen, wer die Hoffnung und Glauben an Gott verliert, verliert alles. So haben Sie es auch, könnte man schon sagen. Nur dass es an dieser Stelle eigentlich weniger um diesen Verlust geht, sondern es geht darum, dass es eigentlich drei Möglichkeiten gibt, nämlich das, oder drei Dinge, die hier zur Rede stehen: das Unendliche, mein Leben, das ist genau eins, und die Null. Und das muss ich setzen und kriege entweder das oder das. Und ich meine, Sie haben natürlich schon recht, wenn aus der Eins eine Null wird, weil alles vorbei ist, wird natürlich auch aus dem Unendlichen eine Null. Aber das ist dann eben auch nur ein gedachtes Unendliches gewesen und nicht ein wirkliches.
Eben, das ist tatsächlich der Punkt, wo sich jetzt so unser Lebensgefühl und auch Ihre berechtigte Anfrage mit dem philosophischen Denken trennt. Ein Philosoph sagt, Enttäuschung ist doch wunderbar. Natürlich ist es schmerzlich, dass ich mich vorher getäuscht habe, aber soll ich mich denn etwa weiter täuschen? Da es mir in erster Linie um die Wahrheit geht, muss ich eigentlich, nur bin ich da ja nicht mehr da, um enttäuscht zu sein, weil das ist ja so, dass wenn ich hier verliere, ich dann überhaupt ganz weg bin. Das ist ja der Punkt nach dem Tod. Also machen wir mal einen kleinen Zusatz, den wir eigentlich nicht machen dürfen. Wir sind im Moment noch da und merken, dass wir total verschwinden. Also wir merken doch gerade, Tod, Gott gibt es nicht. Dann müsste, sagt jetzt so ein ordentlicher Philosoph aus Fleisch und Blut, der sagt, ja, soll ich denn jetzt lieber in der Täuschung sterben oder soll ich nicht wenigstens im Moment vom Tod noch zur Wahrheit kommen, so betrüblich sie ist, aber lieber die betrübliche Wahrheit als eine falsche Tröstung in der Täuschung. Und dann würde ich den Satz mit dem, der verliert nichts, schon unterschreiben. Also um ihn stark zu machen, weil ich bin ja auch gegen seine Wette. Ne? Da sind wir uns schon einig. Aber dass man hier sagt, gucken wir mal hinein, wie kommt so ein gescheiter Mann zu so etwas? Also in dem Punkt würde ich ihn noch stützen wollen. Lieber im letzten Moment merken, dass ich mich ein Leben lang getäuscht habe, als in der Täuschung sterben. Sag ich jedenfalls für mich. Wahrscheinlich gibt es eine ganze Reihe Leute, die sagen, du spinnst, das ist völliger Quatsch. Sei doch froh, wenn sowieso Schluss ist, dass du wenigstens noch mit der Enttäuschung stirbst.
Nein, da bin ich schon dabei, aber nur halt ganz speziell bei diesem Thema Gott.
Ja, da gilt dasselbe. Wenn Gott wirklich nicht ist und ich ihn mir eingebildet habe, dann möchte ich es eigentlich lieber wissen, als auch so eine schöne Einbildung wie Gott zu haben. Ich bin überzeugt, dass es keine Einbildung ist, das ist mir klar. Aber wenn es so offen wäre, und das ist ja die Position, von der er ausgeht, es ist wirklich offen, wir können es angeblich überhaupt nicht entscheiden, wir sitzen nur da, dann geht es mir lieber um die Wahrheit. Das muss nicht so sein. Du hast jetzt die Antwort, wenn dort Christus ist und hier die Wahrheit, halte ich es mit Christus. Ich bin gegen das jetzt gekommen. Also, das, ich weiß schon, mit wem ich es da aufnehme. Wenn ich das
da muss ich ganz kurz einhaken. Ja. Also das Gegenteil ist ja, Simone Weil, die sagt, Christus liebt es, dass man ihm die Wahrheit vorzieht.
So ist es.
Aber da würde ich dann wieder den Dostojewski ein bisschen stützen wollen, weil für mich ist schon die Frage, kann man, also mit der Wahrheitsliebe, kann ich die Wahrheit wirklich lieben, wenn die Wahrheit nicht liebenswert ist?
Wahrscheinlich, also mit anderen Worten, die Sache heißt, wir können sie nicht trennen, denn Jesus hat gesagt, er ist die Wahrheit. Also, und dann sind wir natürlich in der Logik bei dem Punkt, aus falschem folgt alles. Das ist ein klassischer Satz der klassischen Logik. Das klingt auch für den normalen Menschen merkwürdig, aber es ist tatsächlich so, das ist ein klassischer Grundsatz der Logik, der formalen Logik, aus einem falschen Satz kann man alles erschließen. Wenn ich also Jesus und Wahrheit trenne, dann liegt sowohl die Simone Weil, die so liebe wie den Dostojewski auch, nicht falsch, wie der Dostojewski. Das ist schon richtig.
Also, und philosophisch, wenn ich die Wahrheit und das Gute trenne, oder die,
so ist,
wenn die Wahrheit, wenn so ist. Es wahr ist, dass es einfach schlechterdings hoffnungslos ist,
ja.
Soll ich dann, wirklich mehr auf die Wahrheit setzen als auf eine eingebildete Hoffnung, die ich aber vielleicht doch noch so ein bisschen festhalten kann, dass ich dann, aber eben in dem Moment, wo man es auseinanderreißt.
Warum tue ich das?
Ja.
Das ist auch wegen meiner Identität. Sollte ich die wirklich aufgeben wollen? Also das ist richtig, mir geht es ja nicht mehr um die Wahrheit als Wahrheit, also einen Satz, den ich so liebe, eben der Wahrheit die Ehre geben, nicht? Sondern dann ist es, glaube ich, meine Identität, um die es mir dann noch geht. Und das ist Stoa wahrscheinlich, nicht? Also wenn auch die ganze Welt zugrunde geht, wenn sie den Punkt bleibe ich nochmal bestehen. Es könnte sein, dass ich, also ich mich hier als Stoiker ausmache.
Natürlich kann man sagen, der Verlust einer Illusion ist kein Verlust. Ja. Umgekehrt würde ich schon noch ein bisschen vielleicht materialistischer argumentieren und sagen, ich habe dann nicht Anteil an dem Schraffierten, aber das Gute hat seinen Sinn in sich, bei Ihrer Argumentation. Nur kann man umgekehrt auch sagen, ja, wenn ich das, was ich habe, nicht habe, dann will ich wenigstens, da eh schon alles sinnlos ist, kann ich dann fragen, ob der nicht schraffierte Bereich überhaupt noch Sinn ist, ob ich mich lieber als zeitlich begrenzte, nicht wirklich sattmachende, aber doch vorübergehend sattmachende materielle Besitzen stürze. Utilitaristisch gedacht, wenn die Wahrheit weg ist, bleibt eigentlich nur noch der Utilitarismus zu sagen, okay, dann schaue ich, dass ich meinen Genuss maximiere.
Ja, also
letztlich aus Verzweiflung natürlich, ja. Aber das Sinn ist ja dann eigentlich auch kein Sinn mehr. Warum gut sein, wenn das Gutsein keine Wirklichkeit hat? Wenn sozusagen das Gutsein nur auf, als Wert Geltung beansprucht, aber nicht ist, wie Sie so schön gesagt haben, Thomas.
Also wenn man, also da müsste man jetzt nochmal unterscheiden, wenn ich jetzt verbinde absoluten Sinn oder Geltung des Guten und ewiges Leben, dass die zusammengehören, dann gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn es aber nochmal zwei verschiedene Fragen sind, dann meine ich schon, dass man auch ohne den Gedanken eines ewigen Lebens behaupten kann, dass nur hier richtiges Leben stattfindet. Also der C.S. Lewis da, glaube ich, sagt in Surprised by Joy, dass er sagt, er empfindet das rückblickend als eine Gnade, dass er an Gott geglaubt hat, ein Jahr lang ohne ans ewige Leben zu glauben. Es ist einfach in sich richtig, ist gut zu sein.
Ich meine, auch darauf läuft es. Es gibt ja diese andere Position, Paulus zitiert das aus den Weisheitsschriften von den Propheten, und sagt, lasst uns heute essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also das ist natürlich die eine Antwort, die man machen kann, und darauf schlage ich mich auch auf die Seite von Levinas und sage eben, und Lewis, auch wenn es keine Belohnung gibt oder so, besser ist, man lebt anständig als unanständig, obwohl vom Tod alles gleich wird, in dem Sinn, aber ich behaupte eben, dass der Tod nicht alle gleich macht. Mein Beispiel war immer, dass die Stille nach dem Abschalten des Rasenmähers des Nachbarn eine andere Stille ist, als wenn ich die Schlussakkorde vom dritten Klavierkonzert von Béla Bartók gehört habe. Und dass es nicht so ist, dass einfach Stille gleich Stille ist und der Tod alle gleich macht, sondern dass das nochmal einen Unterschied ausmacht, auch wenn es nicht mehr da wäre. Deswegen bin ich da eben für Levinas in dem Punkt. Und das ist schon so.
Eben, aber genau wie Sie gesagt haben, der Gedanke vom Pascal, der gibt ja nur Sinn, wenn ich das so male wie Sie, dass ich eben sage, entweder beschränke ich mich auf diesen Kreis und wette auf die Ewigkeit, oder ich nutze den gesamten Kreis und koste halt das voll aus, was ich hier habe. Das muss man jetzt erstmal einfach so nehmen, sonst gibt die Wette überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr verliert, verliert ihr nichts. Und das ist eben auch jetzt die Frage mit dem Nichts. Also eine Eins ist ja nicht nichts. Und das hatte er uns ja am Anfang vorgerechnet, nicht? Ja. Wenn ich also eben sagen würde, x gleich 1 und y, oder machen wir das mal anders, also x wissen wir nicht, was es ist, und y ist gleich unendlich, und ich mache jetzt y minus x gleich y, dann heißt das x gleich 0. Und dann kann es vor dem Unendlichen nie etwas geben. Aber eine 1 ist eben nicht nichts, sondern etwas. Und das heißt, ich verliere nicht einfach nichts, sondern dieses eine einzige Leben. Wenn man das jetzt verlieren nennen will, dass man hier nicht im äußeren Kreis gelebt hat. Ja, man muss wetten. Wettet also ohne zu zögern, dass er ist. Wettet, dass er ist. Weil ihr auf der einen Seite behauptet, er nichts verliert und auf der anderen Seite alles gewinnt. Ja, man muss wetten, aber ich wette vielleicht zu hoch, sagt jetzt der Zweifler. Und worauf der Pascal sagt, prüfen wir nach, weil es ja gleiche Aussichten auf Gewinn und Verlust gibt. Das ist auch so eine Frage, an der ich stocke. Wenn es wirklich offen ist, ob es Gott gibt oder nicht, soll ich dann schon sagen, es sind gleiche Aussichten, gleiche Chancen? Wenn mit einem Würfel gewürfelt wird, der nur zwei Seiten hat, aber die Gewichte irgendwie so gelegt sind, dass eine öfter kommt als die andere, ich aber nichts über diesen Würfel weiß, dann kann ich eigentlich auch nichts über die Chancenverteilung sagen. Also die könnte genauso gut 50-50 sein wie 1 zu 99. Eine absolute Blackbox. Und weil ich diese Aussichten nicht kenne, kann ich wohl sagen, die Aussichten sind gleich. Aber das ist eben sonderlich, wenn man da mit Wahrscheinlichkeiten operiert. Weil es würde ja eigentlich nur Sinn geben, wenn ich sage, es gibt also, wenn ich jetzt Gesamtwirklichkeiten annehme, dann gibt es so und so viele, die einen Gott haben und so viele, die keinen haben. Und weil das statistisch so ist, kann ich jetzt für diese Welt mal ansetzen, dass die Chancen 1 zu 3 sind oder so. Wie wenn ich jetzt beim Roulette oder so, dass ich weiß, welche Chancen gibt es, und dann kann ich die Chance ausrechnen. Das kann ich eben nicht, das sagt er ja auch. Aber deswegen ist die Frage eben, ob das mit der Wahrscheinlichkeit überhaupt ein guter Begriff ist. Meine ich. Also das ist ein anderer Punkt, wo der Gedanke einfach hängt. Dieser Gedanke des ontologischen Gottesbeweises hingibt. Ein Gott, der wahrscheinlich ist, ist schon notwendig. In dem Moment, wo ich das Notwendige denke, kann es nicht bloß möglich sein. Denn wenn es möglich ist, ist es notwendig möglich. Aber da müssten wir dann nächste Woche weiter drüber nachdenken, weil jetzt ist es, glaube ich, soweit.
Wir da abbrechen, ja. Und das setzen wir also in 14 Tagen. Kommen wir wahrscheinlich so mittendrin, hören wir dann mit der Wette auf und dann macht es an irgendeiner Stelle wieder weiter. Aber wir müssen noch an der Wette erstmal dranbleiben. Ich habe nämlich ja für heute auch nochmal wieder ein Papier gekriegt und will es jetzt nicht versiegeln wie gestern, sondern es rechtzeitig ausliefern. Es geht also nicht über Herrn von Heeremann, sondern ich bin da zu bewerten. Er kommt erst im Sommer dran, wenn er selber sein Seminar hat. Das wissen, die haben mir keinen Zettel dazu geschrieben, aber das ist völlig klar. Es geht ja um eine Person und da ist nach wie vor, also so, dass ich da jetzt allein bin. Sind Sie wieder so lieb, dass Sie es hinterher dann hoch und darf ich Ihnen wieder den Umschlag geben und